Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Pascal Wehrlein krönt sich bei einem chaotischen Finale in London zum Doppelweltmeister. Erneut wurde das Excel-Messezentrum Platz für diverse taktische Spielchen von Jaguar und Porsche. Alles zum dramatischen Finale aus London mit unseren Siegern und Verlierern des Wochenendes gibt es in dieser Folge. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zu E-Pod Folge 406. Es ist die Analyse von London, dem letzten Rennen aus dem Excel-Messezentrum und auch das letzte Rennen der Saison, die letzten beiden Rennen der Saison. Genauer zu sagen, Samstag und Sonntag hatten wir ein Rennen gesehen und mit dabei bei diesem dann doch sehr chaotischen und auch sehr taktischen Finale war Tobi Wirtz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Schön, dass du wieder in London für uns auch warst. Dieses Excel-Messezentrum ist ja dann doch, wie wir sagen, immer was Besonderes. Gerade jetzt bei diesem letzten Gen 3 Evo-Rennen. Kannst du das so ein bisschen in Worte fassen, dass es dann wirklich tatsächlich das letzte Gen 3 Evo-Rennen war? Vor allen Dingen, weil wir das neue Auto ja auch schon tatsächlich auf dem Gelände fahren sehen haben. Also wirklich mal für die, die es noch nicht gesehen haben, selbst dann wurde es ja nochmal im TV eingespielt.
Ja, was soll ich sagen? Also, egal, womit man vor dem Wochenende gerechnet hat, ich glaube, das, was da passiert ist, damit hat tatsächlich in der Form niemand gerechnet. Das war ein Krimi-Sondergleichen. Ob's gutes Racing war, das lasse ich mal dahingestellt, aber es war auf jeden Fall mega spannend und mit Pascal Wehrlein haben wir auch einen zweifachen Weltmeister, der für Porsche hauptsächlich mit seiner Leistung am Samstag die Kohlen aus dem Feuer geholt hat.
Definitiv, also ein wie immer dramatisches Finale der Formel E, immer dramatisch und auch taktisch in London im Messezentrum. Das jetzt wie gesagt alles das letzte Mal, Gen 3 letzte Mal und letztes Mal Excel Messezentrum. Das, was ihr vielleicht verpasst habt, das machen wir wie immer beim E-Prix im Rückspiegel und darauf schauen wir jetzt.
Pole Position für Pascal Wehrlein. Der WM-Dritte schlägt im Finalduell am Samstag kampflos seinen Teamkollegen Nico Müller und holt drei wichtige Punkte für die Gesamtwertung. Mitch Evans startet von Platz 3, Jack Dennis von Platz 5.
Im Rennen zeigt Porsche dann gutes Teamwork. Müller blockt den hinter ihm fahrenden Evans und verschafft Wehrlein somit eine Lücke von 2-3 Sekunden, die ihn gegen einen Undercut schützen soll.
Und genau das versucht Evans. Bei der erstmöglichen Gelegenheit fährt er zum Pitbus-Stop an die Box und aktiviert den Attack-Mode. Müller folgt ihm eine Runde später, verliert die Position aber gegen Evans.
Dann muss Lucas Di Grassi seinen Lola Yamaha Abt mit einem technischen Defekt abstellen und die Rennleitung ruft eine Full Course Yellow aus. Für alle Fahrer, die bereits an der Box waren, ist das natürlich der Super-GAU.
So verlieren Wehrlein, Ticktum, Felix da Costa, Dennis, Mortara und Barnard beim Boxenstopp viel weniger Zeit und liegen mit deutlichem Vorsprung vor Evans und Müller.
Wehrlein gewinnt souverän und übernimmt die WM-Führung von Dennis, der sich Platz 2 vor Felix da Costa sichert. Evans hingegen muss sich mit Platz 8 zufrieden geben und ist mit 21 Punkten Rückstand so gut wie raus aus dem Titelkampf.
Am Sonntag sichert sich dann Mahindra Startreihe 1 vor den beiden Porsche-Fahrern und Evans. Felix da Costa startet von Platz 9, der WM-Zweite Dennis nur von Platz 16.
Wieder soll Müller seinen Teamkollegen den Rücken freihalten, doch dieses Mal schlägt Jaguar zurück. Felix da Costa schiebt sich mit Attack-Mode vor Wehrlein und blockiert diesen anschließend mit allen Mitteln.
Felix da Costa und Wehrlein verlieren dabei viele Positionen und sind 7 Runden vor Rennende sogar ganz aus den Punkten raus, während Dennis mit Attack-Mode auf Platz 7 stürmt und virtuell Weltmeister ist.
Wehrlein nutzt seinen Attack-Mode aber für eine Attacke und findet sich 5 Runden vor Rennende im Kampf mit Ericsson, Dennis und Felix da Costa wieder.
Dann überschlagen sich die Ereignisse. Felix da Costa rauscht in Kurve 16 Dennis ins Heck. Wehrlein schiebt sich neben den Andretti und in Kurve 17 kracht es erneut. Wehrlein trifft Ericsson, der sich dreht und so den Weg für Wehrlein und Dennis blockiert. Während Wehrlein erneut den stehenden Envision trifft, schlägt Dennis in die Mauer ein. Sein Rennen ist damit vorbei.
Vorne überholt Taylor Barnard mit Attack-Mode noch beide Mahindra-Piloten und gewinnt sein allererstes Formel-E-Rennen vor De Vries und Mortara. Evans wird Vierter.
Pascal Wehrlein aber ist Fahrerweltmeister vor Dennis und Evans. Jaguar gewinnt den Titel bei den Teams vor Porsche und Mahindra, die dank des Doppelpodiums noch Andretti hinter sich lassen können.
Samstag Pole und Sieg, Sonntag Titelgewinn, das kann man als Überschrift benutzen für den WM-Titel für Pascal Wehrlein. Als WM-Dritter ist er nach London gereist und zeigte am Samstag eine überragende Performance. Pole Position im Qualifying, nachdem Tickton und Müller ihn in den Duellen, das muss man so sagen, gewinnen ließen. Damit war er punktgleich mit Mitch Evans und nur zwei Zähler hinter Jack Dennis. Im Rennen schirmte der von Platz 2 gestartete Nico Müller dann Pascal Wehrlein nach hinten ab und sorgte dafür, dass Mitch Evans auf Platz 3 rund 3 Sekunden hinter Pascal Wehrlein blieb. Ziel war es, einen Undercut von Mitch Evans zu verhindern, Tobi. Wie ging das Ganze weiter? Und vor allen Dingen, da werden wir gleich später auch noch so ein bisschen drüber sprechen, dieses dann doch sehr taktische Rennen weiter.
Entscheidend war dann, dass Evans bei der erstmöglichen Gelegenheit zum Pitboost fuhr und anschließend den Attack-Mode aktivierte. Nico Müller ist eine Runde später dann an die Box gegangen und hat dasselbe versucht, hat die Position dabei allerdings gegen Mitch Evans verloren. Und dann kam der schlimmste mögliche Fall für diese beiden, nämlich Lucas Di Grassi. Nicht, dass der Brasilianer irgendwas Blödes gemacht hat, nein, der hatte einen technischen Defekt und stellte sein Auto am Streckenrand ab. Die Rennleitung musste eine Full Course Yellow ausrufen, damit das Auto geborgen werden kann. Die war zwar nicht sonderlich lang, aber es hat gereicht, dass Pascal Wehrlein diese genutzt, um zum Pitboost zu fahren und im Anschluss 32 Sekunden vor Mitch Evans und Nico Müller gelegen hat. Er war aber nicht der Einzige, der das ausnutzen könnte, sondern auch noch Antonio Felix da Costa, Dan Tickton, Jake Dennis, Sebastian Buemi, Edo Mortara und Taylor Barnard, alle bei Full Course Yellow gestoppt und damit davon profitiert, viel weniger Zeit verloren zu haben. Pascal Wehrlein fuhr den Sieg anschließend souverän nach Hause. Jake Dennis kämpfte noch gegen Antonio Felix da Costa und Dan Tickton überholte beide und wurde Zweiter und lag damit nur 5 Punkte in der Fahrerwertung hinter Rennsieger Wehrlein. Evans beendete das Rennen auf Platz 8 und lag damit bereits 21 Punkte zurück. Luca, lass uns mal einen Blick auf das Sonntagsrennen werfen. Da war die Ausgangslage doch nicht ganz unendlich.
Absolut. Sonntag war es ja so, dass man aus Startreihe 2 in das Rennen gegangen ist, erneut direkt vor Mitch Evans. Dennis, der sein Qualifying ja nicht wirklich über die Bühne bringen konnte, startete ja nur von Platz 16. Diesmal konnte sich aber die Taktik von Porsche nicht wiederholen, denn Antonio Felix da Costa startete ja von Platz 9 und schiebte sich direkt mit Attack Mode früh im Rennen vor Pascal Wehrlein. Seine Mission war klar, Wehrlein blockieren oder behindern und so die Teamweltmeisterschaft für Jaguar sichern. Das gelingt ihm dann doch sehr gut, dass Pascal Wehrlein sogar bis auf Platz 12 zurückfällt. Dennis ist dank Attack Mode sogar auf Platz 7 nach vorne gekommen und somit zeitweise sogar virtuell Weltmeister gewesen. Und dann, Tobi, kommen wir auf eine Szene zu sprechen, die, ich sag's mal, im Nachhinein viel diskutiert worden ist und vor allen Dingen, ich sag's mal, ein altes Duell wieder aufleben lassen hat.
Ja, ziemlich beste Freunde, würde ich mal sagen. Pascal Wehrlein hat sich seinen Attack-Mode geholt und dann von Platz 12 aus zur Aufholjagd angesetzt. Auch Antonio Felix da Costa hat sich Attack-Mode geholt und beide haben dann in Runde 31 Jake Dennis eingeholt. Vor Jake Dennis fuhr dann auch noch Joel Eriksson im Envision, im Kunden-Jaguar. Das spielt gleich noch eine Rolle, ob da vielleicht etwas mehr als nur der Zufall mit dabei ist. Auf jeden Fall, Eriksson verteidigt sich relativ hart. Antonio Felix da Costa fährt zunächst in Kurve 16 Jake Dennis ins Heck. Der kommt ein bisschen quer, wird dadurch nach außen gedrängt. Da greift aber Pascal Wehrlein schon an und beide fahren dann nebeneinander Rad in Rad auf gleicher Höhe in Kurve 17. Und auch hier spielt Eriksson wieder eine Rolle. Pascal Wehrlein trifft ihn nämlich hinten links und Eriksson wird in einen Dreher gezwungen. Pascal Wehrlein und Jack Dennis geht anschließend die Straße aus. Dennis trifft die Mauer und muss anschließend an die Box, um den Frontflügel wechseln zu lassen. Pascal Wehrlein verliert auf der blockierten Strecke sehr viel Boden, kann aber weiterfahren und ist dadurch, dass Jack Dennis keine Punkte holt, dann Weltmeister. Soweit zu den Fakten. Lass uns aber mal einen Blick auf die ganzen Taktikspielchen werfen und vor allem lass uns mal hören, was die Beteiligten dazu gesagt haben.
Taktikspielchen. Die überschatteten nämlich diesen London E-Prix sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Absichtlich verlorene Qualifying-Duelle, Fahrer, die Lücken im Rennen aufreißen, die anderen gezielt blockieren in London. Das muss man sagen, haben wir viele taktische Manöver in der Vergangenheit, aber auch gerade in diesem Jahr definitiv zu häufig schon gesehen. Und das eben von verschiedenen Seiten und Teams. Und diese verschiedenen Seiten und Sichten, die hören wir hier. Und da würde ich mal sagen, lassen wir einfach mal die Akteure selbst sprechen. Wir fangen dabei chronologisch an und starten mit Nico Müller, der sein Samstagsrennen mal für uns so ein bisschen zusammenfasst.
Ich glaube, wir haben heute alles richtig gemacht. Ich kann nicht an eine Situation denken, wo wir irgendwas falsch gemacht hätten. Vom Qualifying bis zum Ende des Rennens. Pech mit den Interventions während der Pitboost-Phase. Das hat uns natürlich zurückgespült auf Platz 8. Einfach alle die noch nicht gestoppt hatten, haben so viel Zeit gewonnen, da hat es keine Chance. Dann obendrauf kam noch die Intervention während unseres Attack-Modes, das hat auch nicht geholfen. Und ja, und dann am Ende hatten ein paar Kollegen irgendwie noch das Gefühl, sie müssen sich auch noch ein bisschen einmischen hier in das Ganze. Und das haben wir dann noch Platz 9 am Ende gekostet, weil ich glaube, Nick wäre sowieso vorbeigefahren mit Attack-Mode. Der hat am Anfang so viel gespart, aber der hat sich dann da noch ein bisschen eingemischt im Kampf mit mir und Mitch.
Was genau passiert? Es war nicht im Fernsehen zu sehen. Wir haben nur gesehen, du warst auf einmal dann zwei Plätze zurück.
Ja, er kam mit deutlich mehr Energie, weil er da am Anfang gespart hat und mit Attack-Mode angeflogen. Ich habe nicht verteidigt, habe ihn vorbeigelassen eigentlich auf Startziel. Er ist neben mich gefahren, hat mich gegen die Wand gedrückt und einfach gewartet, bis der Jaguar links an uns vorbeifährt. Er hat eigentlich ihn vorbeigelassen, wollte dann das Gleiche mit Jeff auch noch machen. Das hat nicht geklappt, weil er ist in mich reingefahren, anstatt vorbeizufahren. Aber wieso und warum, keine Ahnung. Bromance oder irgendwie Wiedergutmachung für irgendwas, was hier letztes Jahr passiert ist? I have no idea, aber auf jeden Fall unschön.
Anfang des Rennens hat interessante Strategie. Du warst im ersten Sektor 18, 19 langsamer als Pascal. Die Lücke wurde größer und im zweiten Sektor hast du die dann quasi wieder aufgeholt. Was war der Gedanke dahinter, das so zu machen?
Eben freie Luft zu verschaffen da vorne und möglichst, sag ich mal, für den weiteren Verlauf des Rennens gut vorzubereiten.
Und bevor wir die Fahrer zu dem Rennen am Sonntag hören, erstmal das, was Florian Motlinger am Sonntag gesagt hat.
Was war das heute für ein Rennen?
Chaos. Echt ein challenging und verrücktes Rennen. Aber ich habe es jetzt schon 5-mal gesagt, wenn man auf so eine Strecke ein Saisonfinale ausrichtet, erwartet man das, weil die Strecke ist für solche Aktionen gemacht. Und darauf muss man vorbereitet sein.
Es gab heute ein paar Aktionen, die, ich sag mal, von unserer Sicht auch vielleicht zweifelhaft aussahen. Habt ihr es auch so gesehen oder ist das part of the game, so wie ihr es gestern teilweise auch mit Nico gespielt habt?
Es war wild auf jeden Fall und so viel, wie da passiert ist, muss man sich das Rennen nochmal sauber zerpflücken, alle Details analysieren. Und ich kann zu ein paar Aktionen ein Statement geben, aber wir müssen uns in Ruhe wirklich alle Details anschauen, um da aussagefähig zu sein.
Und dann geht's weiter mit dem Blick von Antonio Felix da Costa, der auch in diversen Situationen hier auch direkt beteiligt war.
We knew that what we had to do today to achieve our objective, and that was to beat both Porsches on track. We knew if we did that, we could bring this championship home. I didn't like what they did yesterday. If I'm honest with you, it made me angry. But fair play, they gave themselves that flexibility to play those games. And when I saw it today that from lap one they started the same thing, then we had to deploy our plan B and play their game. Just did it better, harder, and I was able to achieve what we wanted to achieve. What you plant is what you get, right? So honestly, Porsche has, or Pascal, they do not have the right to say anything. Nothing. They've done it. They started it. They've done this. And in Tokyo, he took me out, and I don't even want to get to the past. But yesterday alone, they started these tactics, and we only played their game, so they don't have the right to say anything. He had his allies on the track, other people that are not in his team. So yeah, they don't have the right. We can't hate the players, hate the game. We played what they taught us to play. And yeah, I mean, I've heard that he said some bad things, but I don't really care. I will sleep very well tonight, knowing the person that I am and what I do in life. So my conscience is very, very light. But obviously disappointed that today our chances of a world title personally were over, but Mitch was still involved and I tried to create that miracle for him as well. But I am proud of what we achieved. I mean, a lot of things happen out of my control. I can easily see 30 or 40 points that were taken away from us. And but, you know, that's the world of sports. I can't control everything. I can only control what I do and how much I deploy to this team. And that's what I'll keep doing.
You mentioned the Tokyo situation with Pascal. What do you think about your fight against Pascal today? Was it fair from both sides today?
To be fully honest with you, there was one time that I moved on the brakes pretty hard. But apart from that, I did nothing wrong. Nothing wrong. I closed the door early. He had space. I think we touched once, maybe. And it was an even terminal for any of us. So, again, I mean, I did nothing wrong. Yes, it was an aggressive fight, and it's clear what I tried to do. I'm not going to bullshit anyone here. But I did it. I did it well in my eyes, and yeah, no regrets.
Also Antonio Felix da Costa sagt, dass er nicht falsch gemacht hat, seiner Meinung nach. Es eine Situation gab, wo er sich auf der Bremse noch bewegt hat, aber es sei nur zu einer leichten Berührung mit Wehrlein gekommen. Er hätte die Tür früh genug geschlossen, hat ihm Platz gelassen. Man soll nicht die Spiele hassen, sondern das Spiel. Porsche hat das bekommen, was sie gesät haben, das, was sie am Samstag mit ihrer Taktik angefangen haben. Und Jaguar hat das Spiel am Sonntag einfach mitgespielt und sie haben es besser gespielt, um das mal kurz zusammenzufassen.
Genau, das eben Antonio Felix da Costa blicken mit Nico Müller auch nochmal aus seiner Sicht, aus Sicht in gewisser Weise auch von Porsche, auch nochmal auf seinen Sonntag. Er, wie gesagt, hat ja die gleiche Rolle, zumindest aus Sicht von Jaguar, gespielt, die er auch schon am Samstag gemacht hat. Und das nochmal, wie gesagt, Nico Müller am Sonntag als Gegenmeinung zu Antonio Felix da Costa möglicherweise auch noch mit dabei hat.
Was war das für ein Rennen?
Das könnt ihr mir besser erklären. Ich war irgendwie einfach mitten im Krieg, habe ich das Gefühl. Von dem her keinen Überblick mehr, sondern weiß nicht mehr, was ich sagen soll.
Du hast sehr, sehr lange gewartet mit dem Attack Mode. Alle anderen hinter dir hatten ihn und hast mehr und mehr Positionen verloren. Und was hast du dann gesehen, überhaupt mitbekommen von dem Ganzen?
Ja, dass klar versucht wurde, irgendwie, sag ich mal, das Outcome dieser vor allem Fahrermeisterschaft noch zu drehen. Und manchmal mit, von dem, was ich sehen konnte, relativ aggressiven Mitteln. Und auch ein bisschen überraschende, soll man dem sagen, Akteure, die sich damit eingemischt haben. Weil ich meine, dass irgendwie Team gegen Team gefahren wird, vielleicht auch noch Hersteller gegen Hersteller.
Neuseeländer gegen andere?
Das ist dann das andere Thema. Ich meine, wenn man irgendwie ein anderes Team, eine andere Marke repräsentiert und dann plötzlich vielleicht nicht unbedingt deren Interessen, sondern diejenigen anderer vertritt auf dem Grid, finde ich es schwierig, um es vielleicht anders auszudrücken, unprofessionell. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber es ist ja unsere Aufgaben, glaube ich mal, oder unsere Jobbeschreibung ist relativ klar. Und ich glaube, manche haben da ein bisschen neue Interpretationen aufgenommen.
Bei der PK haben so die Jaguar-Jungs in deine Richtung gedeutet, was du gestern gemacht hast?
Dürfen sie gerne machen, aber wenn wir heute anschauen, glaube ich, sehen wir etwas viel, viel, viel Extremeres. Und was schmutzig war, gestern, ich habe nie irgendwas Schmutziges gemacht. Ich habe ganz normal versucht, irgendwie das Rennen zu kontrollieren. Keine Dirty Moves. Ich habe nie abrupt verlangsamt, nicht plötzlich innerhalb von einer Runde 5 Sekunden aufgehen lassen. Also dürfen gerne sagen, was sie wollen, aber können mich auf gut Deutsch am A lecken. Und wenn ich da was sagen zu darf, bitte. Ich glaube, mit Mitch war eigentlich ziemlich fair. Der andere, muss ich ganz ehrlich sagen, das war over the top. Und ich muss die Klappe halten.
Jetzt dazu, wie denn die ganzen Situationen gelaufen sind. Was war okay, was war möglicherweise zu viel? Und da schauen wir direkt mal rauf in die Qualifying-Duelle. Tobi tickte spielte da ja auch eine ganz gute Rolle, nämlich war ja sein Antrieb einer aus Stuttgart und der sollte ja gegen Pascal Wehrlein, ja, ich sag mal so, ihn gewähren lassen, um es mal diplomatisch auszudrücken.
Ja, möglicherweise. Tiktum selber hat aber was ganz anderes gesagt. Er hat nach dem Qualifying-Duell gesagt, er hätte zwar absichtlich gegen Wehrlein verloren, allerdings nicht, weil das irgendwie eine Ansage von Porsche war, sondern weil er persönlich, der noch keinen Vertrag für die kommende Saison hat, darauf hofft, dass Porsche ihn als loyalen Fahrer ansieht und weiterhin in seinem Kundenteam behalten will. Ist eine interessante Aussage, wie ich finde. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Kann man damit Porsche oder Pascal Wehrlein irgendeinen Vorwurf machen, dass man da unsauber gespielt habe? Ich denke nicht. Also, wenn ein Fahrer sich aus welchen Gründen auch immer dazu entscheidet, in einem direkten Duell das Duell nicht gewinnen zu wollen. Warum auch immer, glaube ich, kann man demjenigen, der seine Runde normal zu Ende fährt und das Duell dann tatsächlich für sich entscheidet, keinen Vorwurf machen. Nico Müller fuhr dann im Finale gegen Pascal Wehrlein, hat natürlich dann auch absichtlich verloren. Nächste Frage, ob das fair war. Da muss ich aber ganz sagen, um ehrlich zu sein, das hätte jedes Team so gemacht, bei dem noch einer von den beiden Fahrern Weltmeister werden konnte. Das sind 3 sichere Punkte und die will man doch auf gar keinen Fall an einen Fahrer verschenken, der am Ende die Meisterschaft auf Platz 9 abschließt. Ja, das ist, glaube ich, doch auch gar keine Frage. Das hätte man sowohl bei Andretti so gemacht, das hätte man sowohl bei Jaguar so gemacht, wie auch bei jedem anderen Team, was noch einen Fahrer im Meisterschaftskampf hatte. Nissan ganz genauso. Oder Luca, glaubst du, da hätte an Norm Nato beispielsweise das Qualifying-Finale gegen Oliver Rowland gewinnen dürfen im letzten Rennen oder im vorletzten Rennen, wenn es dann um wichtige Meisterschaftszähler geht?
Ich sag mal so, wenn das erste, zweite oder dritte Rennen der Saison ist, sicherlich, da sind die Karten ja alle noch neu verteilt, aber wir sprechen ja hier über das Finale. Da ist ja in gewisser Weise alles klar, wie die Ausgangslage ist. Und wenn du in der Weltmeisterschaft einfach keine Rolle spielst, dann warum solltest du das jetzt gerade vielleicht beim letzten Wochenende machen? Klar, ist es besser. Im Falle auch bei Nico Müller, wenn du eben mit dabei bist, dass du da noch mehr helfen kannst und dann dadurch erst in die Situation kommst, dann ein mögliches Duell gegen deinen Teamkollegen auch verlieren zu sollen, also das auf jeden Fall dann nicht zu gewinnen. Aber wie du schon sagst, das als Team, deinen schlechter platzierteren Fahrer in dem Duell dann gewinnen zu lassen, ich meine, sowas ist ja dann auch schwieriger zu takten, zu sagen, der muss jetzt hier gewinnen, der schlechter platziertere Fahrer, da würden wir jetzt hier sitzen, Tobi, und sagen, warum haben sie den nicht gewinnen lassen, wäre auch viel einfacher gewesen, wie du schon sagtest ja auch, also da stimme ich dir vollkommen zu, das ist Schuss aufs leere Tor im Fußball, also wer den nicht macht, der ist dann auch selber schuld, deswegen sehe ich auch so, das hat mit fair oder unfair nichts zu tun, wenn jeder dazu in der Lage ist, dann sollte man das auch machen. Es wäre fast schon fatal, wenn man das nicht macht, weil, wie du schon gesagt hast, es gibt Punkte für das Qualifying und jeder Punkt, das haben wir auch wieder hier gesehen, zählt ja im Endeffekt.
Es ist leider ein Nachteil, den das Qualifying-Format hat. Ich finde das Qualifying-Format in der Formel E überragend. Ich finde, es ist das beste Qualifying-Format, das es überhaupt im Motorsport gibt. Spannung ist garantiert, aber natürlich auch, wenn man Fahrer hat, die auch tatsächlich gegeneinander antreten wollen und wo auch beide gewinnen wollen. Wenn, wie auch immer, das zustande kommt, dass man 2 Fahrer hat, die aufeinandertreffen, wo klar ist, dass einer von beiden aus teamtaktischen Gründen dann gewinnen soll, dann sieht man halt kein spannendes Duell, sondern da wird dann taktiert und dann darf dann derjenige gewinnen, der die besseren Chancen hat, wenn da vorne steht. In dem Fall Pascal Wehrlein mit den 3 Punkten in der Weltmeisterschaft. Damit war er am Samstag ja auch anschließend punktgleich mit Mitch Evans, was jetzt im Nachhinein betrachtet nicht die große Rolle gespielt hat. Aber es hätte ja auch ganz anders ausgehen können, dass er am Ende mit 1 oder mit 2 Punkten Vorsprung die Meisterschaft vor Evans gewonnen hätte. Und dann wären die 3 Punkte natürlich entscheidend gewesen. Lass uns mal auf Samstagrennen gucken, Luca.
Da schildern wir gerne nochmal die Situation. Nico Müller blockierte ja in Sektor 1 Mitch Evans, der immer so ein bisschen die Gruppe dort rund 0,8 Sekunden verloren hat. Und im Sektor 2 konnte man da wieder aufholen. Wehrlein konnte so auf der Gegengerade dann einfach Energie sparen, hat aber gleichzeitig eine Lücke nach hinten, die ihm natürlich gegen einen Undercut schützt. Jetzt muss man sagen, auch hier wieder, ist das fair? Soll das so sein? Wäre da vielleicht nicht Strafen möglich? Denn das muss man ja auch sagen, für das Blockieren eines anderen Fahrers gibt es ja auch im Passus der Formel E oder auch generell im Motorsport ja auch Strafen, die man ja auch auferlegen könnte.
Ja, wenn unnötig langsam gefahren wird tatsächlich oder so langsam gefahren wird, dass es gefährlich ist, war in dem Fall aber nicht der Fall. Und wenn man sich fragt, ob das fair gewesen ist, lass uns nur mal auf die Extremoption gucken. Müller hätte auch noch viel, viel langsamer machen können. Die Lücke zu Pascal Wehrlein war nie größer als 3,2 Sekunden. In den meisten Fällen lag sie sogar um die 2 Sekunden. Wenn Nico Müller das aber wirklich gewollt hätte, dann hätte Pascal Wehrlein auch locker 30 Sekunden oder mehr Vorsprung haben können. Das hat man bei Porsche explizit nicht gemacht, obwohl man die Möglichkeit gehabt hätte. Aber warum sich Jaguar dann darüber aufregt, verstehe ich nicht ganz, insbesondere wenn man sich mal anguckt, wer die Taktik erfunden hat. Das war nämlich Jaguar. In Monaco 2024 haben Mitch Evans und Nick Cassidy so den von der Pole Position gestarteten Wehrlein blockiert, damit der jeweils andere Fahrer den Attack Mode aktivieren kann, ohne die Position an Wehrlein zu verlieren. Damals war der Attack Mode noch nicht so stark, damals gab es noch keinen Allradantrieb und die Reifen haben auch nicht unbedingt zugelassen, dass man mit den 50 kW mehr einen großen Vorteil hat. Da war der Attack Mode eher ein Nachteil, weil man dadurch Track Position verloren hat. Und das hat Jaguar da sehr gut gemacht. Da hat sich auch im Endeffekt niemand drüber beschwert, sondern das wurde überall als große, tolle taktische Leistung gefeiert. Und ich glaube, da sollte man anstelle von Jaguar auch mal so ein bisschen die Kirsche im Dorf lassen. Ich denke, das, was am Samstag passiert ist, war jetzt nicht so, dass man da groß sagen muss, dass sie da unsauber gefahren werden. Kommen wir zu einer weiteren Situation, die Nico Müller im Audio geschildert hat. Nick Cassidy hat nämlich mit Attack Mode den Nico Müller überholt, ihn dabei aber an die Wand gedrängt, sodass Mitch Evans vorbeigehen konnte. Hier muss ich sagen, für mich ist das schwierig. Müller hat es ja im Audio schon angedeutet, unprofessionell. Nick Cassidy ist nicht mehr Jaguar-Fahrer in dieser Saison, repräsentiert einen anderen Hersteller mit Stellantis, eine andere Marke mit Citroën, hilft aber aktiv seinem Freund und Landsmann Mitch Evans und seinem ehemaligen Teamkollegen. Weiß nicht, hat für mich ein Geschmäckle. Stelle man sich nur mal vor, Maximilian Günther wäre Jake Dennis vors Auto gefahren und damit seinem Landsmann Pascal Wehrlein zu helfen, sehe ich einfach als extrem fragwürdig an. Wenn beispielsweise Sebastian Buemi oder Joel Eriksson als Jaguar-Kundenteam-Fahrer bei Envision Mitch Evans helfen, ist das zumindest für mich aus sportlicher Sicht in gewisser Weise nachvollziehbar, ähnlich wie es ja Tickdem im Qualifying gegen Wehrlein gemacht hat. Aber wenn dann jetzt jemand von einem ganz anderen Hersteller, von einer ganz anderen Marke kommt und nur weil der eine sein bester Freund ist, dann solche Aktionen reitet, Luca, finde ich schwierig. Wie siehst du's?
Also auf jeden Fall. Vielleicht gibt's auch zwei Ansichtsweisen sicherlich, die dann sagen, okay, warum nicht auch seinem besten Freund helfen? Sicherlich auch so ein Ding. Macht man vielleicht mal unter Freunde auf jeden Fall. Aber du hast schon erwähnt, dieser sportliche Ansatz fehlt dann doch schon mal auf jeden Fall. Fahren beide nicht für dasselbe Team. Die fahren beide nicht für denselben Hersteller. Also da kann man ja keinem von beiden unterstellen, dass man ja hier für eine Teamwertung, eine Herstellerwertung oder für möglicherweise jemanden zu einem Fahrer-WM-Titel verhelfen möchte. Deswegen sehe ich das auch so. Das war dann doch schon sehr kurios, aber das haben wir oftmals ja auch schon gesehen bei Finals, dass sich dann auf einmal Fahrer einmischen. Du wurdest ja auch von Nico Müller unter anderem gesagt, die sich dann auf einmal dann doch in Zweikämpfe präsentieren, die dann doch schon teilweise sehr fragwürdig sind und dann gern mal für jemand anders gefahren wird, wie jetzt in dem Fall Nick Cassidy für Mitch Evans, sein Freund und auch Landsmann.
Aber lass uns das auch mal auf eine andere Sportart übertragen. Da gibt's ja auch Rivalitäten. Sagen wir doch mal Fußball-Bundesliga, letzter Spieltag. Ich weiß, ist jetzt ein bisschen aus der Luft gegriffen. Schalke spielt gegen Bayern München und verliert das Spiel absichtlich, damit Borussia Dortmund nicht deutscher Meister wird. Geht nicht, oder? Und das, finde ich, hat einen ähnlichen Stellenwert an der Stelle. Also, wie gesagt, da sich in die Art und Weise einzumischen, wenn man nicht Team- oder Herstellerkollege ist, dann fährt man da gegeneinander. Und da, finde ich, hat das einfach nichts zu suchen, dass man dann mit dem besser kann als mit dem und sich dann so auf die Art und Weise einmischt. Wie gesagt, Fußball das Beispiel. Ich glaube, dann würden alle auf die Barrikaden gehen, wenn da sowas passieren würde.
Absolut.
Kommen wir mal zum Sonntagsrennen.
Schildern auch hier natürlich wieder die Ausgangslage. Antonio Felix da Costa setzte sich ja mit Attack Mode vor Pascal Wehrlein und blockierte diesen immer wieder. Das hat sich über das ganze Rennen eigentlich erstreckt. Er fährt vor den Kurven nach innen, lässt ihn dann nach außen angreifen und schneidet dann ihm auch dort den Weg ab. Bleibt Wehrlein innen hinter ihm, bremst er ihn herunter, sodass andere Fahrer, darunter auch Mitch Evans, außen an beiden vorbeigehen können. Er opfert sein Rennen also ganz bewusst, um Wehrlein zu schaden. Hier muss man aber sagen, Tobi, Antonio Felix da Costa hat sich in diesem Rennen geopfert. Seine eigene sportliche Perspektive, so sehe ich das jetzt einfach mal in Frage gestellt, zumindest in diesem Rennen, um dann einfach jemanden seinen möglichen sportlichen Erfolg mal zunichte zu machen.
Klar, Antonio Felix da Costa sagt, er hat nichts falsch gemacht, er hat gegen das Reglement auch nicht verstoßen. Jetzt nicht richtig dagegen verstoßen, ich meine, moving under braking, klar, auch das Außenabdrängen, wenn da keine Mauer gewesen wäre, dass Pascal Wehrlein bremsen musste, sondern wenn was beispielsweise in Shanghai passiert wäre, da hätte ihn von der Strecke geschoben mit den Manövern und da wäre das möglicherweise dann eine Strafe gewesen, in London nicht. Man kann es nachvollziehen, dass Antonio Felix da Costa das gemacht hat, um Jaguar damit den Teamtitel zu sichern. Aber dann hätte er damit auch aufhören können, als Mitch Evans vor den beiden gelegen hat. Denn Jaguar führte vor dem Rennen und in dem Moment lagen beide Jaguar-Fahrer vor Pascal Wehrlein. Und der Teamtitel war ihnen quasi sicher, dann hätte das nicht bis zum Ende weitertreiben müssen und Wehrlein sogar ganz aus den Punkten zu werfen. Da sehe ich dann das Problem, dass Antonio Felix da Costa einfach bis zum Ende, sogar noch in der allerletzten Runde, als beide auf Platz 14 und 15 waren, ist er ihm in der vorletzten Kurve ja nochmal ins Auto gefahren. Weiß ich nicht, also mit fairem Kampf und auch mit sportlichem Kampf hat das in meinen Augen überhaupt nichts mehr zu tun gehabt später. Jetzt ist es allerdings nicht so, dass das Ganze schwarz und weiß ist, ja, dass Antonio Felix da Costa der Böse und Pascal Wehrlein der Gute ist. So ist es ja auch nicht, denn Pascal Wehrlein kann ich auch nicht freisprechen, denn in der Situation mit Jake Dennis, seinem einzig verbliebenen Rivalen im Kampf um den Titel, wo er mit Ericsson kollidiert, da nimmt er diese Kollision mindestens in Kauf, wissend, dass diese ihm den Titel bringt. Jake Dennis anschließend sehr, sehr frustriert über diese Situation, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Auch wenn ich sagen muss, ich weiß nicht, ob es tatsächlich Absicht von Pascal Wehrlein gewesen ist, was Jake Dennis angedeutet hat. Auf der anderen Seite wird die Szene natürlich auch deutlich komplexer, weil da natürlich auch Antonio Felix da Costa und Joel Ericsson mit dabei waren, die parallel zu diesem Kampf zwischen Wehrlein und Dennis natürlich auch noch Jaguar-Interessen vertreten. Also schon eine sehr komplexe Situation. Möglicherweise hat Ericsson auch bewusst mehr verlangsamt, als er das eigentlich musste, um sich da auch in gewisser Weise mit einzumischen. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig ausschließen, aber Wehrlein auf gar keinen Fall da das Unschuldslamm, sag ich mal, in der Situation. Im Zweikampf mit Dennis, da war er schon extrem robust und hat die Ellbogen mindestens ausgefahren. Jake Dennis, finde ich, der hat nicht so viel falsch gemacht und war dann im Endeffekt der Leidtragende in der Mauer, musste an die Box fahren, den Frontflügel wechseln, damit aus den Punkten und damit die Meisterschaftschancen dahin. Oder was denkst du, Luca?
Ich glaube, die Situation, die Dennis quasi angedeutet hat, das nochmal zu sehen, oder zumindest habe ich es so gesehen, es war, dass Pascal Wehrlein, nachdem er Ericsson berührt hat, die Lenkung aufgemacht hat. Klar, er will Ericsson dadurch ja auch ausweichen und weil Dennis eben daneben war, konnte er nicht einlenken und dadurch in die Mauer gefahren. Ich glaube, das ist das, was er so ein bisschen angedeutet hat, dass es dann vielleicht möglich auch dadurch dann provoziert hat, wie du schon gesagt hast. Aber auch hier würde ich sagen, war eine mögliche Absicht dahinter von Pascal Wehrlein. Aber so ganz freisprechend kann man, glaube ich, in so Situationen keinen. Du hast gesagt, Ericsson, der vielleicht ein bisschen zu langsam dann gemacht hat an der Situation. Wehrlein, der natürlich dann möglicherweise diesen Kontakt dann in Kauf nimmt, ist halt so ein bisschen, ich sag's mal, jeder hat so ein bisschen sein Päckchen zu tragen und dann kam halt die Situation zustande. Wie du schon sagtest, für Jake Dennis natürlich super unglücklich, weil er dann dadurch aus diesem Titelrennen dann endgültig ausgeschieden ist. Aber ich würde sagen, so Situationen, das haben wir schon so oft gesehen. Für einen geht's halt gut aus, für die anderen halt nicht. Und das ist halt so hart im Sport und das muss man halt so akzeptieren und nächstes Jahr dann weiterhin angreifen.
Ja, das schon, aber in einem Punkt muss ich dir leider widersprechen. Du sagtest, da kann sich keiner von Schuld freisprechen. Sehe ich anders. Jake Dennis ist definitiv von jeder Schuld freizusprechen. Der kann da echt überhaupt nichts für. Der hat nichts falsch gemacht, überhaupt nichts. Er ist zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Und deshalb kann ich auch seine Frustration da absolut nachvollziehen. Ich meine, es ist ja bekannt, dass er und Pascal Wehrlein nicht die besten Freunde sind. Das geht ja auch schon ein paar Jahre so. Aber wie gesagt, er hatte ein schlechtes Qualifying, ist sehr lange ganz weit hinten rumgefahren und hatte dann auf einmal die Gelegenheit, gefühlt schon eine Hand am Titel, weil er an Wehrlein vorbeigehen konnte und dann auf Platz 7 nach vorne gekommen ist, was ja gereicht hätte, um mit einem Punkt Vorsprung Weltmeister zu werden. Und dann ausgerechnet durch eine Kollision mit Wehrlein aus dem Rennen genommen zu werden, das ist schon extrem hart und kann ich auf jeden Fall da an der Stelle mit ihm mitfühlen, dass er da extrem frustriert ist.
Das wollte ich auch in gewisser Weise andeuten. Ericsson, Wehrlein und auch möglicherweise da Costa, die haben alle so ein bisschen Prozent drin und Dennis Er war halt der, der die bittere Pille schlucken musste. Wie du schon sagt hast, dass er war leider der Schuldtragende aus dem Ganzen, wo er vielleicht möglicherweise gar nicht drin sein wollte. Also das war schon echt übel. Das stimmt schon, auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, lass uns dann doch mal auf das nächste Thema gucken.
Ja, und das war die Full Course Yellow Phase, die nämlich Mitch Evans und Nico Müller ein Podium kosten. Die Verlierer des Rennens am Samstag waren dann in gewisser Weise mit den beiden mal ganz klar beschrieben. Beide hatten sich für einen frühen Pitboost-Boxenstopp entschieden und dann passierte etwas, was wir bislang noch nie hatten, nämlich es gab eine Full Course Yellow während des Boxenstopp-Fensters. Die Folge, alle Teams holten einen Fahrer zum Nachladestopp an die Box und sparten damit mehr als 30 Sekunden, weil die Fahrer auf der Strecke nur Tempo 50 fahren durften. Der Zeitverlust damit beim Pitboost-Boxenstopp betrug somit nur gut 30 Sekunden statt 50 Sekunden, wie bei eben einer grünen Flagge. Man konnte also damit schlussfolgern, dass man nur die Standzeit mit verplempert hat. Die Durchfahrtszeit hat man sich ja in gewisser Weise gespart. Und jetzt die Frage in gewisser Weise vorwegzugreifen, Tobi. Muss man die Boxengasse schließen, wenn eine Full Course Yellow erreicht ist? Also man kann natürlich dann Emergency Boxenstopp machen, wenn man vielleicht dann einen Reifen wechselt oder seinen Frontflügel tauschen möchte. Aber das Nachladen, so benenne ich es jetzt einfach mal, dass man das mit dem Pit Boost Boxenstopp dann einfach nicht durchführbar ist, wenn eben eine Full Course Yellow Intervention auf der Strecke aktuell stattfindet, weil es ist ja schon taktisch ein großer Eingriff ins Rennen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Option. Auf der anderen Seite, es ist ja aus technischen Gründen fest vorgegeben, wann man nachladen darf. Die Batterie muss in dem Moment, wo der Stecker hinten eingesteckt wird, zwischen 40% und 60% ihres Ladestands haben. Das ist übrigens nicht der Ladestand, den man auch im Fernsehen sieht. Das ist der, der fürs Rennen zur Verfügung steht, sondern es geht ja tatsächlich um den State of Charge, also um den physischen Ladestand der Batterie. Wenn man die Boxengasse schließt, dann muss natürlich auch man den Fahrern, die dadurch dann vielleicht nicht in die Box kommen können, dann auch eine Gelegenheit geben, das nachzuholen. Das ist allerdings aus technischer Sicht schwierig, weil die Software so eingestellt ist, dass dieser Pitboost-Boxenstopp gar nicht funktioniert, wenn man weniger als 40% Energie noch in der Batterie hat. Also man kann da aus technischen Gründen nicht einfach sagen, ja, wir verschieben dann das Pitboost-Fenster ein bisschen, sondern es ist tatsächlich eine von der Physik vorgegebene Größe. Und ich wüsste jetzt nicht, wie man das fair machen kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil, stell dir mal vor, dann dauert die Full Course Yellow nicht nur 1 oder 2 Minuten, sondern es ist eine größere Aufräumarbeit notwendig und es dauert vielleicht 5 oder vielleicht sogar 10 Minuten. Da ist natürlich, auch wenn weniger Energie verbraucht wird bei einer Full Course Yellow, dann besteht natürlich irgendwann immer das Risiko, dass Fahrer vom Ladestand her zu niedrig sind und dann keinen Boxenstopp mehr machen dürfen. Und was willst du denn da machen? Die disqualifizieren ist auch, glaube ich, eine schlechte Lösung. Fakt ist, Evans und Müller haben gegambelt. Sie haben drauf gewettet, quasi, dass nichts passiert, indem sie ganz früh zum Boxenstopp gefahren sind. Das kann gut gehen. Wir erinnern uns an letztes Jahr in Tokio. Stoffel van Dorn im Maserati hat das gemacht und da kam dann keine Full Course Yellow, da kam dann sogar eine rote Flagge. Aber auch da ist es gut gegangen. Er hat das Rennen dann mit viel Vorsprung gewonnen. Und wenn man früh zum Boxenstopp fährt, so früh wie möglich, geht man in meinen Augen einfach ein Risiko ein. Man setzt eine Wette darauf, dass das Rennen so weitergeht, wie man denkt. Und wenn das dann nicht eintritt, dann ist es halt leider so, dass man sich verzockt hat aus meiner Sicht. Also ich würde die Regeln nicht ändern und würde den Boxenstopp unter Full Course Yellow auch weiterhin erlauben. Wie gesagt, hat Vor- und Nachteile, aber in meinen Augen haben wir das ja in jeder Motorsportserie. Wer unter Grün zum Beispiel in der Indycar zum Tanken kommt, ja, der hat dann halt Pech gehabt, wenn kurz darauf eine Full Course Yellow kommt und alle unter Gelb an die Box kommen dürfen. Das haben wir quasi in jeder Motorsportserie angefangen. Bei der Formel 1 hat man auch in anderen Rennserien, wo es einen Pflichtboxenstopp gibt oder wo man an die Box fahren muss, gibt es ganz viele Beispiele im Motorsport. Von daher, ich bin der Meinung, es sollte so bleiben, wie es ist. Das passiert ja auch nicht wirklich oft, muss man ja zugeben, oder?
Nee, wie gesagt, jetzt zum ersten Mal. Du hast gesagt, Evans und Müller hätten ja auch anders stoppen können, also später, ich sag mal so, unter der Kategorie blöd gelaufen, zu bewerten. Eine Saison ohne Höhepunkte für DS Penske, die ja DS nach dieser Saison verlieren werden, ging aber dann doch, muss man sagen, mit einem Höhepunkt zu Ende, nämlich Taylor Barnard wird jüngster Formel-E-Sieger aller Zeiten. 56 Punkte hatte das Team vor dem London E-Prix geholt und belegte damit nur Platz 9 der Teamwertung. Cupracero auf Platz 8 hatte mehr als doppelt so viele Zähler auf dem Konto. Am Ende waren es dann 91 Punkte, was zwar immer noch Platz 9 bedeutete, aber Taylor Barnard hat mit Platz 5 und Platz 1 in London gute Punkte erzielt und würde ich mal sagen, ist mit einer der Gewinner dieses Wochenendes. Also der junge Brite, muss man sagen, Tobi, hat vielleicht mal das eingelöst in der Saison, was vielleicht sehr viele in seinem jungen Alter dann doch erwarten. Ich meine, bei DS Penske lief es ja generell in dieser Saison jetzt nicht wirklich gut, deswegen gut auch aus seiner Sicht hier nochmal ein Highlight gesetzt zu haben.
Das auf jeden Fall. Ich meine, er ist mit sehr, sehr vielen Vorschusslorbeeren zu DS Penske gewechselt, hatte eine überragende Saison, letzte Saison bei McLaren gehabt. Und das Team hat es aber tatsächlich nicht umsetzen können. Man muss natürlich auch dazu sagen, Taylor Barnard hat am Wochenende nicht unbedingt Pech gehabt mit seinen Entscheidungen, die er getroffen hat. Am Samstag hat er von der Full Course Yellow profitiert, das hatten wir ja gerade eben schon, und bekam so beim Boxenstopp einige Positionen geschenkt. Kurz vor Rennende hat er wieder profitiert. Vor ihm sind Dan Ticktum und Edo Mortara kollidiert. Er ging an Ticktum vorbei. Mortara hat eine Strafe für die Kollision bekommen. Den hat er quasi damit auch überholt. Und am Ende war es dann Platz 5, obwohl die Performance eine solche Position eigentlich gar nicht zugelassen hätte in dem Rennen. Sonntag hat er dann ein gutes Qualifying gefahren. Startplatz 6. Und man hat schon wieder eine richtig gute Entscheidung getroffen mit der Taktik. Sehr früh hat er seinen Attack-Mode aktiviert und sich an den Streithennen Antonio Felix da Costa und Pascal Wehrlein vorbeigeschoben. Und so ging er dem gesamten Chaos, was dann nachher kam, aus dem Weg. Seinen zweiten Attack-Mode hat er sich dann ganz, ganz lange aufgespart und in den letzten Runden damit die beiden Mahindra-Fahrer an der Spitze angegriffen. Die wollten unbedingt Platz 3 in der Teamwertung sichern, gehen wir gleich auch noch drauf ein, und gingen dann im Zweikampf mit Taylor Barnard überhaupt keine großen Risiken ein, sodass der junge Brite sich sowohl an Mortara als auch dann an Nyck de Vries vorbeischieben konnte und seinen ersten Formel-E-Sieg feiern konnte. Witzige Tatsache am Rande, es war die letzte Gelegenheit, um den Rekord seines Teamkollegen Max Günther als jüngster Rennsieger der Formel-E-Geschichte noch zu schlagen. Denn wenn die Saison am 18. Dezember in Jeddah beginnt, wird er nämlich auf den Tag gleich alt mit Günther bei seinem ersten Formel-E-Sieg 2020 in Santiago sein. Also letzte Gelegenheit genutzt, um sich, nachdem er der jüngste Polesetter, der jüngste Fahrer auf dem Podium, der jüngste Fahrer in den Punkten und auch überhaupt der jüngste Fahrer in der Formel-E ist, sich auch noch den Rekord als jüngster Rennsieger zu sichern. Damit muss man sagen, eine interessante Statistik. Alle 10 Formel-E-Teams haben in dieser Saison mindestens ein Podium geholt. Und sogar 9 davon haben auch einen Rennsieg gefeiert. Luca, welches Team fehlt denn da?
Da könnte man ja glatt drauf kommen, nämlich das dürften die grün-blauen Renner von Envision gewesen sein, die leider aus ihrer Sicht kein Rennen gewonnen haben. Aber tatsächlich, Tobi, sehr gut recherchiert. Also das haben wir, muss man sagen, dann doch in einer Motorsport, in einer FIA-Weltmeisterschaft, würde ich mal sagen, ist es schon einzigartig, dass nahezu alle gewinnen können. Nämlich 9 von 10, würde ich mal sagen, ist eine sehr gute Quote.
Das auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, ob wir es tatsächlich schon mal in einer FIA-Weltmeisterschaft hatten, dass 90% aller teilnehmenden Teams dann auch gewonnen haben.
Schauen wir auf Mahindra. Die holten mit dem Doppelpodium noch Platz 3 in der Teamwertung. Das war ein großer Tag, muss man sagen, für Mahindra. Allein dann diesen Platz 3 sich noch zu holen. Und dieser große Tag war eben der Sonntag, nämlich zum ersten Mal in der Geschichte der Formel E standen eben beide Autos in Startreihe 1 von Mahindra und das eben mit beiden Fahrern noch dann später auf dem Podium. Platz 2 für Nyck de Vries und Platz 3 für Edo Mortara reichten aus, im letzten Rennen noch an Andretti vorbeizugehen und eben Platz 3 in der Team-Weltmeisterschaft zu erreichen. Das Rennen war dabei recht unspektakulär für die Spitze, nämlich beide Fahrer arbeiten gut zusammen und führten quasi das gesamte Rennen selbst an. Zwar hier und da immer einen Platztausch gehabt, aber sonst muss man sagen, Mahindra in diesem Rennen nur geschlagen worden, tatsächlich von Taylor Barnard. Sonst muss man sagen, als Team sehr gut gearbeitet und eben Platz 3 in der Teamwertung damit gesichert.
Wir hatten es eben ja schon, der einzige Fahrer, der in Reichweite der beiden Mahindra-Piloten lag, war Taylor Barnard. Und der hat sich den Attack-Mode für eine Schlussattacke aufgespart. Mahindra hatte den Attack-Mode genutzt, um sich gegenseitig abzusichern, damit man ja mit beiden Piloten da vorne ist. Mitch Evans, der Viertplatzierte, der lag schon 5 Sekunden hinter dem Mahindra-Duo, sodass da überhaupt keine Gefahr mehr für das Doppelpodium gedroht hat. Und auch hier Statistik, zum ersten Mal seit dem New York City E-Prix 2017 standen zwei Mahindra-Fahrer auf dem Podium zusammen. Damals waren es übrigens Felix Rosenqvist, der Indy 500-Sieger, und Nick Heidfeld gewesen, der ja auch schon lange nicht mehr fährt. Also mehr als 9 Jahre ist das her, dass Mahindra zuletzt beide Fahrer bei der Siegerehrung hatte. Schon eine sehr, sehr lange Durststrecke für das Team, das durchaus einige Erfolge seitdem feiern konnte. Und wie du es schon gesagt hast, man konnte tatsächlich noch Andretti überholen, die Sonntag gar keine Punkte geholt haben. Aber Luca, was war denn das für eine Entwicklung bei Mahindra? In der ersten Gen 3-Saison noch weit zurück, chancenlos. In Kapstadt sind sie sogar gar nicht gefahren, weil es ein Problem mit der Hinterradaufhängung gab, die sich verbogen hat. Und jetzt gegen Saisonende, Saison 12, nicht nur konkurrenzfähig, sondern auch dominant. Damit war doch überhaupt nicht zu rechnen, Luca, oder?
Nee, also aus ihrer Sicht ist es eigentlich schade, dass jetzt die Gen 3-Ära der Formel E damit zu Ende geht, weil klar, du hast gesagt, die waren anfangs wirklich echt nicht gut. Du hast gesagt, das Auto hat dann immer hier und da mal gestreikt oder war absolut nicht konkurrenzfähig und jetzt eben gerade in London am Sonntag oder generell in der Saison zeigt ja Team Platz 3, dass das Team und auch das Fahrzeug durchaus konkurrenzfähig ist. Je nachdem, mit ein bisschen Glück sogar, hätte man noch mal ernsthafter auch hier in London möglicherweise um einen Fahrertitel kämpfen können. Aber das ist jetzt alles nur theoretische Sache. Es zeigt in gewisser Weise schon wieder, dass Mahindra, wenn sie das richtige Auto dafür haben, und das liegt halt an ihnen selber, dass man da durchaus um Siege und auch um große Meisterschaften mitkämpfen kann, halt nur blöd aus ihrer Sicht, dass das immer alles so spät kommt, muss man sagen. Da greifen wir auch wieder in gewisser Weise vorweg. Sieht ja für die Gen 4-Ära auch nicht gut aus, denn da ist man ja auch wieder verhältnismäßig spät dran, Tobi, ne?
Genau, man hat bei Mahindra erst relativ spät entschieden, als eigener Hersteller dann auch in die Gen 4-Ära zu gehen. Da hat man mehrere Monate Rückstand auf die anderen Hersteller, die schon viel, viel weiter in ihrem Testprogramm sind. Daher, glaube ich, wird das eine sehr, sehr arbeitsreiche Sommerpause bei Mahindra werden. Und wir werden, denke ich, im November sehen, ob es gelungen ist, dass sie den Rückstand so weit wie möglich reduzieren. Ich kann vorwegnehmen, ich sehe sie nicht als Top-Favoriten in der ersten Gen 4-Saison. Ja, also ich glaube, dafür sind sie einfach mit einem zu großen Rückstand jetzt in die Entwicklung gestartet.
Und im Teleskop blickt Tobi auf das Frauenprogramm der Formel E.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Das Frauenprogramm der Formel E soll weiter ausgebaut werden. Bei einem reinen Frauentest pro Saison soll es in Zukunft nicht bleiben. So hat Jeff Dodds in London angekündigt, in Kürze ein deutlich umfangreicheres Förderprogramm vorzustellen, das Fahrerinnen den Weg zu einem regulären Cockpit in der Elektrorennserie eröffnen soll. Die Formel E will dafür die Teams stärker in die Förderung einbinden und die sollen den Plänen auch offen gegenüberstehen. Aktuell haben wir mit Abby Pulling bei Nissan, Juju Noda bei Jaguar, Sophia Flörsch bei Opel und Bianca Bustamante bei Kiro bereits 4 Frauen, die zugegeben in unterschiedlichen Rollen bei den Teams involviert sind. Das will die Formel E in Zukunft steigern. Der Plan der Rennserie dabei: innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre sollen Fahrerinnen in Formel-E-Rennen antreten. Die Gen 4-Autos bieten auch die besten Voraussetzungen dafür. Sie verfügen nämlich über eine Servolenkung, die die Gen 3-Autos nicht haben, womit die körperlichen Anforderungen reduziert werden und Fahrerinnen damit bessere Chancen haben, mit den Männern mithalten zu können. Da die Cockpits allerdings von den Teams vergeben werden, funktioniert das Ganze ohne deren Mithilfe natürlich nicht.
Und wenn wir mal ein bisschen in die Vergangenheit gucken, wir hatten 3 Frauen, die Rennen in der Formel E bestritten haben. Aber das ist dann doch schon einige Zeit her. Catherine Legg und Michaela Cerutti fuhren einige Rennen in Saison 1. Simona De Silvestro war in Saison 2 dann Stammfahrerin bei Andretti und ist die einzige Frau, die in der Formel E überhaupt Punkte erzielen konnte. Ihr letzter Rennstart war jedoch am 3. Juli 2016, liegt also auch schon mehr als 10 Jahre zurück, also quasi eine Ewigkeit. Luca, 2 bis 3 Jahre, bis Fahrerinnen antreten sollen. Wie hoch siehst du denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Formel E diese hochgesteckten Ziele dann auch tatsächlich erreichen wird?
Wünschen würde ich es mir auf jeden Fall. Also Frauen im Feld zu haben, das ist immer doch eine gute Sache. Vor allen Dingen, weil es ja auch, wie gesagt, viele hochkarätige Fahrerinnen ja auch gibt in diversen Serien. Das auf jeden Fall. Deshalb für mich, und da ja die Formel E ja auch schon mit sehr vielen Fahrern auch in ihrem Feld unterwegs war, wäre es ja 10 Jahre später mal mindestens wieder Zeit, wenn man das Ziel ausgeben soll, 2 bis 3 Jahre, dann 12 oder 13 Jahre her. Aber generell, dass man was tut, ist mehr als nur wichtig, vor allen Dingen in diversen Positionen das dann auch zu machen. Das ist natürlich auch immer ein Thema. Hast du in den Teams auch Frauen dabei? Das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen und das ist ja im Motorsport ja auch längst normalisiert, würde ich mal sagen. Es wird ja von Jahr zu Jahr immer mehr und das ist auch gut so. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall mal, dass man dieses hochgesteckte Ziel erreichen kann. Ob es dann auch so ist, ich meine, ein Team dazu zwingen, einen Fahrer oder auch eine Fahrerin einzusetzen, das kann man ja nicht. Es gilt ja dann doch letztendlich über den sportlichen Wert, ist dann schon eine Sache. Und wir wissen es ja auch, je mehr Teams ja auch da sind, umso mehr Möglichkeiten gibt es ja auch dann Cockpits bereitzustellen. Es wird auf jeden Fall ambitioniert und schwierig, aber wenn sie es schaffen, das in 3 Jahren realistischerweise dann zu erreichen, wäre das doch mal eine gute Sache. Bobby, wie realistisch siehst du das? Ich meine, Abby Pulling, um zu immer so ein bisschen konkreter zu sprechen, die ist ja fast schon etabliert in der Formel E, zumindest im Test- und Entwicklungskreis.
Ja, das schon. Auf der anderen Seite, so konkrete Zeitaussagen finde ich immer problematisch, denn es dauert seine Zeit, bis ein Fahrer oder eine Fahrerin die nötigen Voraussetzungen hat. Und wo du Abby Pulling genannt hast, das ist vielleicht die Kandidatin, die am ehesten in Frage kommt. Die fährt aktuell in der GB3-Serie und die belegt da Gesamtplatz 9 aktuell. Hat zwar schon ein Rennen in dieser Saison gewonnen, aber auch da ist es jetzt nicht so, dass es sich großartig anbieten würde. Das Problem, finde ich, ist, dass wir ein sehr, sehr starkes Fahrerfeld in der Formel E haben und das Professionalisierungsniveau bei den Fahrern extrem hoch ist. Ich sehe da aktuell keine Fahrerin, die mit ihren Leistungen in der Lage wäre, da selbst mit Fahrern wie Zane Maloney beispielsweise, mit Nico Müller mithalten zu können. Pulling belegt Platz 9. Juju Noda, die ja bei Jaguar mit integriert ist in das Programm, die fährt jetzt schon ihre 3. Super-Formula-Saison, wartet aber immer noch auf ihren allerersten Punkt in der Rennserie. Sie tun sich halt einfach schwer, die Fahrerinnen, wenn sie in Rennserien gegen Männer fahren. Das ist leider aktuell immer noch so. Ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht früher oder später gelingen wird, eine Fahrerin mit so viel Talent zu finden, dass sie da in der Lage wäre, mit den Männern in der Rennserie mitzuhalten. Aktuell sehe ich das aber noch nicht und ich sehe auch keine Entwicklung, die das in 2 oder 3 Jahren ändern könnte. Also ich glaube, auf den ersten Formel-E-Rennsieg einer Fahrerin, da werden wir noch ein paar Jahre länger warten müssen, Luca.
Kommen wir nun zum Ende dieser Folge und zum Ende quasi auch dieser Saison. Keine Sorge, wir machen ja noch die Saisonanalyse und den Saisonrückblick. Das bildet dann die nächste Folge. Blicken aber, wie gesagt, zum Ende dieser Folge auf unsere Sieger und Verlierer des Wochenendes, die traditionell natürlich auch beim Finale gefunden werden müssen. Und Tobi, du darfst gerne mit deinem Sieger und auch dem Verlierer des Wochenendes starten.
Ja, mein Sieger des Wochenendes ist kein Fahrer, sondern ein Team und das ist Mahindra Racing. Wir hatten es eben schon, die haben richtig gut abgeliefert, speziell am Sonntag. Startplatz 1, Startplatz 2, im Rennen dann die Position 2 und 3, aber auch nur, weil sie nicht kämpfen mussten. Ich glaube, Nyck de Vries hätte das Rennen durchaus auch gewinnen können. Und dann wäre es ein noch größerer Triumph für Mahindra gewesen. Ich sehe es ähnlich wie du. Mahindra wird traurig sein, dass es nicht mehr weitergeht mit dem Gen 3 Auto jetzt, wo sie alle Zutaten zusammen haben, um da auch vorne eine Rolle zu spielen im Titelkampf. Im Gen 4 könnte es wieder ganz anders aussehen. Ganz anders ausgesehen hat auch das Wochenende für Oliver Rowland als WM-Vierter angereist, noch mit Titelchancen und einmal Platz 10 und einmal Platz 9, zusätzlich noch zweimal die schnellste Rennrunde gefahren. Also insgesamt 5 Punkte nur erzielt. Da muss man sagen, der hatte nicht Pech, der hatte nicht einen anderen Fahrer, der ihm das Rennen absichtlich zerstört hat, sondern das war einfach die Performance von Nissan an diesem Wochenende. Und bei Oliver Rowland bin ich mir sicher, der ist froh, dass die Saison vorbei ist. Als amtierender Weltmeister in die Saison gestartet, auch gar nicht so schlecht gewesen, einige Podiumsergebnisse eingefahren. Aber tatsächlich in London, ähnlich wie in der vergangenen Saison, war bei seinem Heimrennen einfach nichts zu holen für den Briten. Luca, ganz anders bei einem Briten, den du als Gewinner des Wochenendes gewählt hast.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich oute mich ja immer so ein bisschen als Taylor Benan-Fan. Das ist jetzt hiermit auch dann definitiv raus. Aber der Junge, der wirklich dann, muss man fast schon sagen, eine Leidenszeit jetzt hatte in dieser Saison, auch hier, ähnlich wie bei Oliver Rowland, sehr hohe Ambitionen, die er sich selber möglicherweise auch gesteckt hat, aber auch natürlich von außen reingetragen worden sind, ist jetzt dieser Sieg und deshalb ist er mein Sieger des Wochenendes sehr, sehr befreiend, könnte man sagen. Deshalb bewirbt er sich auf jeden Fall mal für eine mögliche gute Saison, aber zumindest mal mit einem positiven Ergebnis geht er da mal aus der Saison raus und das stimmt auf jeden Fall mal positiv für die dann jetzt kommende Gen 4 Saison. Anders hingegen, und das ist so mein Verlierer des Wochenendes, jetzt nicht speziell dazu, aber das hat es so gezeigt, Maximilian Günther, der auch in dieser Leidenszeit von DS Penske mit dabei ist, Ergebnisse, die nicht so wirklich kommen wollten, sowohl bei Banner als auch bei Günther, aber Günther wieder ohne Punkte an diesem Wochenende. Es ist schon wahnsinnig bitter, auch seine Saison, um das auch nochmal zu beenden, verlässt er das Team definitiv mit dem Saisonabschluss und das ist mein Verlierer des Wochenendes, Tobi. Blick mal noch aufs Kicktipp-Tippspiel, denn da dürfen wir auch Sieger verkünden.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Willi WH hat in London dominiert, am Samstag und am Sonntag die Tageswertung mit 31 bzw. 26 Punkten für sich entschieden und damit auch die Gesamtwertung gewonnen. Also dreimal Glückwunsch an dieser Stelle. Auf dem Podium landeten dahinter mit 6 Punkten Abstand der Quick Racer 0815, gefolgt von Katie the Cat. Ja, Blick auf unsere Redaktion, da lief's nicht ganz so gut. Der Thomas hat als bester Tipper der Saison abgeschlossen Gesamtrang 8. Direkt hinter ihm folgt der Tim auf Gesamtrang 9. Ich beende die Saison auf Platz 13, der Startnummer von Antonio Felix da Costa. Und Luca, ich glaube, du hast wieder vergessen zu tippen, oder? Auf jeden Fall Platz 24 hast du auf den letzten Metern nochmal an Boden verloren. Was war denn da los?
Ja, ich saß tatsächlich vorm Fernseher, hab mir dieses spannende Finale am Sonntag angeguckt und als Banner dann über die Ziellinie fuhr, ist es mir eingefallen, verdammt, du hast vergessen zu tippen. Sonst ist es mir, wenn ich das vergesse, passiert es beim Start, jetzt ist es beim Ziel passiert. Nochmal, ich glaube, ich muss mir persönlich, oder du musstest eine Strafe aussprechen, wenn ich wieder irgendwie vergesse zu tippen. Also so kann es ja wirklich nicht weitergehen. Also ich gelobe jetzt wirklich Besserung für die neue Saison. Besserung für die neue Saison gibt's sicherlich dann auch beim nächsten Mal. Gen 4 geht los und das Tippen geht sicherlich weiter, ne? Also das wird man ja sicherlich nie ändern.
Ich muss zugeben, ich habe noch nicht mit Ricardo gesprochen, der ja das Tippspiel organisiert. An dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank. Das macht er ja schon einige Jahre. Ich hoffe, er macht's weiter. Macht auf jeden Fall immer tierisch Spaß. Und wenn ihr da auch mittippen wollt, wie gesagt, jetzt ist ja erstmal Saisonpause, aber in 4 Monaten geht's schon los, sehe ich, wenn ich auf den Kalender gucke. Unter www.kicktipp.de/formel-e. Da könnt ihr euch jetzt auch schon mal anmelden und dann auch in der neuen Saison eure Tipps abgeben.
Genauer gesagt, wir nehmen am Mittwoch auf, 19.8. 120 Tage sind es noch bis zum möglichen Saisonstart. Da ist ja auch noch nicht alles geklärt, aber wir persönlich hoffen es mal, dass die lange Wartezeit zumindest sich nicht so lange anfühlt. Wir verweisen auch natürlich in der Pause der Formel E auf Social Media von eformel.de. Dort, während ihr den Statistikartikel, Tobi hat mir vor der Aufzeichnung gesagt, dass er weit noch in den Abend, sogar in die Nachtstunden hinein, noch den Statistikartikel für euch fertig geschustert hat. Also da immer natürlich eine Empfehlung, dort reinzuklicken, genauso wie auf Social Media, sowie auch natürlich diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten und das eben auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann natürlich 5 Sterne dalassen. Da freuen wir uns persönlich sehr.
Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr Google-User seid, entweder auf eurem Mobilgerät oder auch auf eurem Rechner, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, die neue Google-Funktion bevorzugte Quellen zu verwenden. Wählt da einfach eformel.de als bevorzugte Quelle aus und damit erhaltet ihr unsere Artikel in den Google-Suchergebnissen immer ganz weit oben. Einen Link zu dieser Funktion findet ihr unter jedem unserer aktuellen Artikel.
So, Tobi, was machen wir jetzt mit der Zeit? Die Saison ist vorbei, die Gen 4 Autos stehen an, die Gen 3 Evo Autos werden jetzt so langsam eingemottet. Aber so richtig über die gesamte Saison haben wir noch nicht gesprochen. Deshalb würde ich sagen, Saisonrückblick steht ja dann auch schon vor der Haustür, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Und wir haben natürlich auch aus London relativ viel Material mitgebracht. Wir waren ja da auch mit mehreren Leuten vor Ort. Tim, Thomas und auch Jess sind da mit mir gewesen. Und wir haben auf jeden Fall noch einiges an Content, was dann in den kommenden Wochen in der Saisonpause für euch erscheinen wird auf eformel.de. Natürlich gibt's dann auch jetzt nach und nach die ganzen News. Ich habe jetzt schon eine Nachricht bekommen. Opel plant nächste Woche Dienstag seinen zweiten Fahrer bekannt zu geben, wer das sein könnte. Dann geht's auch in der Sommerpause Schlag auf Schlag. Und wie du schon angesprochen hast, Saisonrückblick, denke ich, dürften wir dann Ende August, Anfang September machen. Und dann geht's schon mit vollem Blick auf Gen 4.
Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Also wir atmen auch mal persönlich ein bisschen durch nach diesem dann doch für dich und für die gesamte eformel.de-Redaktion dann doch sehr abenteuerlichen Wochenende einfach mal ein bisschen durch. Und dann, wie gesagt, gibt's ja den Saisonrückblick als nächste Folge. Deshalb nochmal hier der Verweis, abonnieren, dieses Podcast-Feed auf jeden Fall mal zu empfehlen. So, Tobi, dann bedanke ich mich wieder sehr herzlich für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht und es würde ich mal sagen, anhand der Länge der Folge klar zu sehen, dass wir viel diskutiert haben. Hat auch, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht.
Fand ich auch. Und pickepackevolle Folge zum Saisonabschluss.
Genau. Und das beenden wir jetzt, damit wir nicht noch länger werden. Deshalb danke für deine Zeit.
Gerne.
Und wir melden uns dann, wie gesagt, mit dem Saisonrückblick beim nächsten Mal wieder zurück. Ich hoffe, ihr seid dabei und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod von eformel.de.
Ciao!